Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Dass der Mensch sich die Technik zunutze macht, das ist schon seit Jahrtausenden so. Aber man hatte immer das Gefühl, der Mensch bleibt dabei Mensch und behält seine Autonomie. Im digitalen Zeitalter ist das jetzt anders. Hier werden wir zu einer Sammlung von Daten und gleichzeitig können sogar unsere Hirnströme mit der Maschine mal verschmelzen.
Wie frei und selbstbestimmt können Menschen in so einer Welt noch sein? Müssen wir Humanismus neu denken? Brauchen wir einen digitalen Humanismus? Darüber sprechen wir in dieser Sendung und damit herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband mit Vera Linz und
Markus Richter. Außerdem beschäftigt uns das zivile Engagement für Flüchtlinge. Gerade im Internet kann man sehen, die Hilfsbereitschaft und die Solidarität sind beeindruckend groß. Aber es stellt sich auch hier wieder die Frage, wie nachhaltig und politisch ist das?
Am Ende dieser Sendung gibt es eine weitere Folge unserer Recherche zum Mordfall Khaled Iris Baray. In dieser Woche begann der Prozess in Dresden und der fünfte Teil dieses Serials führt unsere Reporterin direkt in den Gerichtssaal.
In der Netzmusik geht's los mit Mark Boyd alias Bimini Road, der diesen Frühling mit Hilfe von iPhone und GarageBand seine Debüt-EP Corinthian Arches voller Akustikgitarren, Singer-Songwriter-Musik eingespielt hat.
Erinnert ein bisschen an José González und wir hören daraus The Mark of a Good Man. Übrigens, kaum war die EP als Selbstveröffentlichung auf Bandcamp draußen, da kam schon der Plattenvertrag. So schnell kann's gehen.
Topic.
Schon immer hatten Mensch und Technik ein symbiotisches Verhältnis miteinander, wobei der Mensch in der Regel die Oberhand behielt. Doch mit der Digitalisierung ändert sich offenbar einiges in dieser Beziehung. Denn zunehmend berührt die Technik das, was den Kern des Menschen ausmacht.
Und da stellt sich die Frage, beginnt die Autonomie des Menschen zu erodieren? Die Sorge wird deshalb lauter, dass die Maschinen uns in absehbarer Zeit dominieren oder zumindest diejenigen, die an den Schalthebeln der Maschinen sitzen. Aber wie kann man das verhindern? Darüber reden wir gleich. Vorher hören wir von Matthias Finger eine Bestandsaufnahme.
Fremde steuern uns aus der Ferne. Sie klinken sich in unsere Gehirne ein, übers Internet. Und sie lesen unsere Gedanken aus. In Büchern ist das schon lange möglich, wie in Mindreader von Patrick Lee.
Er ließ sein Gehirn eine vollkommen wahllose Zahl bestimmen, 6724. Er hatte die Ziffer kaum zu Ende gedacht, als Rachel auch schon zu sprechen begann, 6724.
Auch im echten Leben werden Rechner bereits direkt mit dem Hirn gekoppelt, über eingepflanzte Elektroden. Schwerkranke sollen so Buchstabiermaschinen steuern und künstliche Gliedmaßen. Mensch verschmilzt mit Maschine. Patrick Meehan von der Marktforschungsfirma Gartner glaubt,
By 2020, Im Jahr 2020 werden 30 Milliarden Smart Devices ans Internet angeschlossen sein, also 5 intelligente Geräte pro Mensch. Die Maschinen werden dann miteinander kommunizieren und der Mensch wird aus der Gleichung eliminiert.
Welche Gesetze gelten in der neuen digitalen Gesellschaft? Apps senden munter Daten an ihre Programmierer zurück. Suchmaschinen und Internethändler protokollieren unaufgefordert unser digitales Leben. Und Facebook sammelt gigantische Datenmassen direkt aus unserem Privatleben, nicht nur um Software zu verbessern. Unsere Profile werden zu Geld gemacht, durch personalisierte Werbung beispielsweise, die uns noch Monate nach einem Online-Kauf verfolgt. Algorithmen ziehen auf Basis unserer Facebook-Freunde Rückschlüsse auf unsere Kreditwürdigkeit. Wird das Denken so beeinflussbar? Könnten bereits nonkonforme Gedanken bei ermittelnden Behörden landen? Unsere Persönlichkeit wird reduziert auf einen käuflichen Datensatz. Um unsere Rechte ist es nicht gut bestellt in der digitalen Welt mit ihrer Wildwest-Mentalität. Dabei gibt es eine praktikable Richtschnur fürs Zusammenleben seit der Renaissance. Sie nennt sich Humanismus. Der Duden definiert ihn so.
Der Humanismus ist ein auf das Bildungsideal der griechisch-römischen Antike gegründetes Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen und ein Streben nach Menschlichkeit.
Jeder soll seine Potenziale entfalten. Jedes Leben hat den gleichen Wert und steht über allem anderen. Also, das Netz sei dem Menschen untertan.
Die größte Aufgabe der Zivilisation ist es, die Maschinen zu dem zu machen, was sie sein sollten. Diener und nicht Herrscher der Menschheit.
Schreibt der britische Forscher Havelock Ellis vor fast 100 Jahren. Der Begriff Menschenwürde deckt nicht mehr all unsere Lebensbereiche ab. Brauchen wir ein digitales Update des Humanismus?
Ja, diese Ansicht ist zumindest Alexander Sander. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. Mit ihm habe ich noch ausführlicher gesprochen über die digital-humanistische Wende, die Sander fordert. Als erstes wollte ich von ihm wissen, digitaler Humanismus, was ist das überhaupt?
Wir haben uns da ein Wort im Grunde einfach nur überlegt, das versucht zu beschreiben, wie die Situation jetzt in diesem digitalen Raum ist und wie sie sich verändern sollte. Und wir sehen eben, dass es an vielen Stellen eben keine humanistischen Ansätze dort gibt und dass es eigentlich einen sehr entfremdeten Umgang zum Beispiel mit persönlichen, mit personenbezogenen Daten geht. Und diese Informationen, die auf diesen Rechnern, in diesen Datenbanken gespeichert werden, die im Netz getauscht werden, sagen doch sehr, sehr viel über einen Menschen aus, über die Persönlichkeit eines Menschen, vielleicht auch darüber, wie er denkt, wie er fühlt, was er mag, was er nicht mag. Und deswegen glauben wir, dass dieser Umgang mit diesen Daten ein anderer sein muss, als der, wie er bisher ist, nämlich ein humanistischerer Umgang. Und deswegen brauchen wir eben auch ein entsprechendes Umdenken.
Wie könnte denn so ein humanistischer Umgang aussehen?
Naja, wir haben mal darüber nachgedacht, dass es ja zum Beispiel bei Ärzten, die müssen ihren hippokratischen Eid ablegen, ja, und dass mal sowas vielleicht auch für Leute vielleicht gelten sollte, die eben mit personenbezogenen Daten umgehen. Und dass sich da eben genau dieses Umdenken vielleicht etabliert, indem man einfach eine andere Ethik anlegt und vielleicht eben über so ein Eid zum Beispiel sowas dann auch sich ein bisschen vergegenwärtigt, was man da eigentlich gerade tut in diesem Moment.
Der Begriff Ethik ist ja ein Begriff, der sich wandelt, je nachdem, in welchen Umständen wir leben. Das ist ja, unterliegt ja dem gesellschaftlichen Wandel. Und Sie sprechen zwei Aspekte an, die sich durch die Digitalisierung ändern. Sie sehen zum Beispiel, die Menschenwürde bedroht, da mit den Neurowissenschaften die Digitalisierung in den Kernbereich der menschlichen Persönlichkeit vorgedrungen ist, in seine Fähigkeit zu denken. Warum ist das zum Beispiel eine Art Paradigmenwechsel?
Also ich sehe es nicht wirklich als Bedrohung an, sondern ich sehe es als etwas an, was eine Bedrohung werden kann. Also es ist ja so, dass zum einen es auf eine tatsächlich sinnvolle Unterstützung gibt, zum Beispiel wenn Menschen ihren Arm oder ein Bein verlieren und man dann Prothesen anbringt und man diese mit seinen Gedanken steuern kann, sodass sie halt funktional gleichwertig sind zu dem, was man vorher an Gliedmaßen gehabt hat. Also diese, man nennt das Neuroprothesen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, das ist ein Gewinn an Lebensqualität und das ist auch absolut zu begrüßen. Knifflig, kompliziert wird es dann, wenn wir eben Technologien haben, die zum Beispiel Gedanken auslesen können. Also mittlerweile kann man jetzt schon mit Kraft seiner Gedanken zum Beispiel einen Satz schreiben. Der ist noch fehleranfällig, es funktioniert nicht bei allen Menschen, es ist sehr komplex, kompliziert, dauert stundenlang, bis man diesen Satz aufs Papier gebracht hat, aber es funktioniert. In 50, 60 Jahren wird es normal sein, dass wir mit Kraft unsere Gedanken zum Beispiel einen Satz schreiben können, unseren Computer steuern können, vielleicht einen Kühlschrank auf und zu machen können und ähnliches. Und das kann natürlich immer ein Gewinn an Lebensqualität sein, das kann immer sehr positiv sein, aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben aber auch, dass zum Beispiel diese Kraft, Gedanken zu lesen, missbraucht wird oder dass zum Beispiel Unternehmen versuchen, diese Daten zu verwenden, um damit Werbung zu machen oder wir benutzen das, um Strafverfolgung zu machen. Also was passiert, wenn jemand darüber nachdenkt, eine Straftat zu begehen, aber das niemals tun würde? Wie sanktionieren wir das? Und hier stoßen wir eben an die Grenzen, wo wir uns einfach eben über diese Ethik Gedanken machen müssen und nicht einfach nur sozusagen der Entwicklung hinterhergehen dürfen, so wie wir es jetzt an vielen Stellen eigentlich dieses digitalen Wandels machen. Also, dass wir einfach mal vorausdenken, dass wir zum Beispiel das Budget, was wir für Forschungsinitiativen zur Verfügung haben, dafür nutzen, um genau solche Fragen jetzt schon mal aufzuwerfen und zu stellen und vielleicht auch ein Stück weit zu klären.
Aber der Versuch, das Denken von Menschen zu manipulieren, ist ja schon uralt. Man konnte sich sicherlich früher nicht ins Gehirn hineinbeamen, aber man konnte schon immer Menschen manipulieren mit den Ergebnissen, die wir auch kennen. In der Science Fiction wird zum Beispiel darüber spekuliert, dass man irgendwann mal sich so ins Gehirn reinbeamt, dass man direkt das Denken beeinflussen kann und nicht nur durch äußere Manipulation. Aber ist das nicht im Grunde nur etwas, was es schon immer gegeben hat, nur in einem neuen Gewand?
Es ist vor allen Dingen eine komplett andere Dimension, weil man das Ergebnis tatsächlich nachvollziehen kann und weil man es überprüfen kann, ob es funktioniert. Also wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel durch Werbung einen Menschen zu manipulieren, dann kann das funktionieren, weil er das Produkt kauft und ich kann vielleicht den Zusammenhang aufstellen, sagen, er hat die Werbung gesehen, kauft das Produkt danach, war erfolgreich. Aber ob das tatsächlich so ist, das wissen wir nicht, weil wir eben die Gedanken des Menschen nicht lesen können. Vielleicht hätte er das Produkt auch ohne die Werbung gekauft. Und genau deswegen sagen wir ja, wir müssen uns da bestimmte Gedanken darüber machen, wie wir eben genau mit solchen Problemen auch umgehen in der Zukunft.
Ein weiterer Punkt, den Sie ansprechen, der vielleicht eine ähnliche Tragweite hat, ist die Aussicht, dass wir zu einem Datenobjekt werden. Dadurch, dass wir halt alles, was wir tun oder vieles, was wir tun, digital erfassen und das alles auch gespeichert und analysiert wird. Und dann eben auch mit kommerziellen Ansprüchen gemessen wird. Welche Gefahren sehen Sie hier?
Das Kernproblem ist, dass es ja eigentlich jetzt schon stattfindet und dass, wenn wir zum Beispiel uns Unternehmen wie Google oder Facebook angucken, die dann zum Beispiel an der Börse notiert sind, ja nicht ihren Kunden in dem Sinne verpflichtet sind, sondern ihren Aktionären. Und das Problem ist, dass die auf gigantischen Datenhaufen sitzen, dass die sehr, sehr viel über unsere Persönlichkeit wissen. Ja, also man nutzt diese Datenhaufen, um im Endeffekt momentan damit Werbung zu machen. Aber es gibt zum Beispiel auch Experimente, die hat man auf Facebook gemacht, um Emotionen von Menschen zu beeinflussen. Man kann Wahlen beeinflussen. Also man kann mit diesen Informationen, die man zur Verfügung hat, sehr viel anstellen. Man kann damit vielleicht Weltbewegendes machen. Man kann Regierungen stürzen. Man kann Emotionen von Menschen beeinflussen. Und was passiert eben, wenn zum Beispiel die Leute nicht mehr bei Facebook sind, ihre Daten lassen sie trotzdem da. Was tut es dann mit diesen Daten? Also nutzt es diese Daten zum Beispiel, um sie einfach an Dritte weiter zu verkaufen oder nutzt es diese Daten für, macht vielleicht irgendwelchen Missbrauch damit oder ähnliches? Und das ist eben etwas, was wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und es geht darum, dass wir zum Beispiel eben durch Gesetze wie die Europäische Datenschutzreform oder ähnliches, wieder mehr Kontrolle über unsere Daten bekommen, dass wir mehr Verständnis darüber erlangen, was eigentlich mit diesen Daten passiert. Also wer hat Zugriff auf diese Daten? Zum Beispiel das Prinzip der Zweckbindung ist extrem wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir also sagen, wir geben jemanden unsere Daten für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel schick mir ein Buch. Und du darfst diese Adresse dann aber für nichts anderes mehr verwenden, es sei denn, ich gebe dir explizit meine Zustimmung dafür, diese Adresse für etwas anderes zu benutzen. Und genau diese Entwicklung müssen wir halt, die haben wir in den letzten 20 Jahren in der kompletten Digitalisierung völlig verschlafen und die müssen wir jetzt alle nachholen. Wir müssen wegkommen von solchen Prinzipien, dass einfach Unternehmen machen können, was sie wollen, dass es keine Sanktionen gibt, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich keine wirklichen Rechte mehr haben. Vielleicht haben wir diese Rechte auf dem Papier, aber durchsetzen können wir sie nicht, weil es extrem kompliziert ist, zum Beispiel gegen amerikanische Unternehmen momentan vorzugehen. Hier brauchen wir also einen robusten Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen können und eben die Kontrolle über unsere Daten wiederbekommen können.
Wie würden Sie denn Würde des Menschen im Digitalzeitalter definieren?
Eigentlich genauso wie im analogen Zeitalter, dass sie zum Beispiel eben auch nicht verletzt werden darf. Ich habe ja vorhin schon eben gesagt, dass es eben was sehr Individuelles auch ist, was die Würde des Menschen ist, aber dass man eben mit einer gewissen Sensibilität vorgeht, wenn man eben in die Kernbereiche der Persönlichkeit eines Menschen vordringt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Name, Adresse, Geburtsdatum, sondern wenn man eben anfängt, Ableitungen daraus zu machen, wie dieser Mensch wohl sein mag, wie die Persönlichkeit dieses Menschen wohl beschaffen ist und darüber anfängt, Informationen zu sammeln und diese auch auszuwerten, dann sind wir eben genau an dieser Stelle, wo die Würde des Menschen betroffen ist und wo wir eben eine gewisse Sensibilität brauchen, die wir momentan überhaupt nicht haben.
Digital-humanistische Wende, glauben Sie, dass das eine Utopie ist oder sehen Sie schon Anzeichen für so einen Wandel?
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer sein, vor allen Dingen auf diese neuen Entwicklungen zu reagieren, weil das Problem ist, dass wir, was wir jetzt sehen, ist eben, dass wir zum Beispiel eine Datenschutzbestimmung, die aus dem Jahr 1995 kommen, jetzt im Jahr 2015 reformieren. Das ist viel, viel zu spät. Wir haben eigentlich den kompletten digitalen Wandel mit einer Datenschutzreform verschlafen und das ist die Gefahr, die ich eben auch sehe, wenn wir zum Beispiel an so Sachen wie die Neurowissenschaften denken. Wir brauchen eigentlich den Rechtsrahmen, bevor wir die Technologien haben, dass wir sagen können, okay, wir sind vorbereitet für die Zukunft und fange nicht immer an, alles Jahrzehnte später zu regulieren, wenn die Probleme eigentlich schon lange da sind, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich sehe, dass wir uns zunehmend damit auseinandersetzen, dass wir uns eben auch über bestimmte Sachen Gedanken machen, dass wir eben über auch spätestens seit Edward Snowden uns darüber Gedanken machen, wie die Rolle von Geheimdiensten oder wie die Rolle von Strafvermittlungsbehörden ist, wie die auf Daten zugreifen dürfen, wo da bestimmte Grenzen sind, wo Facebook Grenzen haben soll oder wo Google Grenzen haben soll, wo man sagt, okay, hier das, also es gibt so ein Gefühl bei den Menschen, die sagen, okay, hier ist Schluss. Und hierfür sollte man eigentlich eben zum Beispiel dieses Forschungsbudget der Europäischen Union, was ja Milliarden groß ist, nutzen, um zum Beispiel solche Fragen zu erörtern. Das ist wird kein Milliardenprojekt sein, da kann man mit ein paar Millionen an Universitäten, zivilgesellschaftliche Organisationen und vielleicht ähnliche Forschungseinrichtungen, die sich da zusammensetzen und sich darüber mal Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen könnte, kann man schon sehr, sehr viel bewegen. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, mit dem wir uns in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen.
Sagt Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Eric Geek aus New Jersey ist in verschiedenen Bands aktiv. Sein Soloprojekt nennt er Every Now and Every Then. Und die postulierte Flüchtigkeit findet sich auch im Titel des vorgestellten Stücks The Flicker Beneath My Eyelids wieder. Die Musik hat allerdings dann schon ein gewisses Pathos. Da setzt das Klavier sozusagen auf breiter Leinwand oder Technicolor ein, aber versucht ganz sanft zu sein.
Every Now and Every Then mit The Flicker Beneath My Eyelids hier in Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir uns mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Humanismus beschäftigen. Wir haben gerade über mögliche Regeln einer digital-humanistischen Gesellschaft gesprochen.
Aber welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen aufgrund von Daten bewertet und dann ungleich behandelt werden? Das haben wir Reinhard Heil noch gefragt. Er ist Philosoph am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe.
Also erst einmal steht natürlich ein bisschen zumindest, oder je nachdem, wie die Entwicklung weitergeht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Frage. Je mehr ich kontrolliert werde, je mehr ich auch nur das Gefühl habe, kontrolliert zu werden, desto mehr gibt es auch die Tendenz, sich anzupassen. Ich weiß eigentlich nicht, wer letztendlich aufzeichnet, was mit welchen anderen Daten meine Daten verknüpft werden, welche Folgen das heute für mich hat und welche Folgen das eventuell in 5 Jahren für mich haben könnte, wenn es eben noch weitere Datensätze gibt. Dann kann man natürlich noch sich überlegen, inwiefern natürlich wichtige menschliche Eigenschaften wie Vergessen und Erinnern da beeinflusst werden in der Form, dass natürlich eigentlich zum Menschsein das Vergessen können, das Überwinden, neu erzählen können von vergangenen Ereignissen gehört. Wenn man sich jetzt überlegt, dass in Zukunft immer mehr aufgezeichnet wird, man muss jetzt dann nur an Live-Logging, an Kameras, an also das, was freiwillig gemacht wird, das, was auch unfreiwillig geschieht, denken, es wird sozusagen immer schwerer, sich kreativ seine eigene Vergangenheit neu zu erzählen, neu anzueignen. Menschliches Erinnern ist ja kein 1:1 Wiederholen von etwas Vergangenem, sondern eigentlich immer ein neues Erschaffen.
Mit dem Erinnern, da frage ich mich, was ist daran so schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr dieses, wie Sie es bezeichnet haben, menschliche Erinnern habe, sondern ein digitales Erinnern sozusagen mit Nachhilfe von Maschinen. Was ist das Problem dabei?
Ja, es kommt halt darauf an, in welchem Umfang das letztendlich geschieht. Man kann immer sagen, ja, eigentlich ist es natürlich nichts anderes als früher. Früher hat man halt Sachen aufgeschrieben und wiedergelesen. Aber letztendlich gerade die visuellen Erfassungen, dieses, dass Dinge scheinbar 1:1 wiederkehren und einen eben entsprechend auch verfolgen können. Je mehr eben erfasst wird, desto größer wird quasi der Datenschatten, den ich hinter mir herziehe. Und desto mehr bin ich auch diesem Vergangenen weiterhin ausgesetzt.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, wo menschliche Autonomie bedroht ist. In dem Zusammenhang, dass Mensch und Maschine zunehmend verschmelzen, wenn es darum geht, richtig sich in die Gedanken eines Menschen einzuloggen, Gehirnströme sozusagen aufzunehmen, Gedanken lesen zu können. Die Maschine liest Gedanken und handelt dann, sodass es eine ganz neue Qualität ist der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Sehen Sie hier auch Gefahren?
Die Gefahr jetzt des Gedankenlesens als solche, die sehe ich im Moment eigentlich nicht. Was es eher gibt, ist natürlich die Versuche, Verhalten vorherzusagen. Also nicht dadurch, dass ich Gehirnströme analysiere, sondern dass ich von vergangenem Verhalten auf zukünftiges Verhalten schließe. Da gibt es ganz banale Dinge. Beispielsweise wird Ihnen Ihr Mobilfunkbetreiber relativ gut sagen können, wo Sie morgen um 17 Uhr sein werden. Einfach weil wir im Allgemeinen Gewohnheitstiere sind. Ja. Da muss man gar nicht so weit gehen, direkt Gedanken zu lesen, sondern man macht das auf indirektem Wege. Das ist alles in der Entwicklung oder sogar schon teilweise im Einsatz.
Jetzt könnte man hier wiederum sagen, auch da könnte man die Forderung stellen für Privacy by Design, dass das erst gemacht wird, wenn der User automatisch zustimmt. Die Industrie will das natürlich nicht. Die meisten Hersteller sagen, wir möchten so viele Daten wie möglich. Das heißt, wenn man dieses Privacy oder Menschenwürde by Design mitnehmen möchte, bräuchte man wahrscheinlich eine Kontrollinstanz. Wer könnte das Ihrer Meinung nach sein?
Ja gut, also das sind dann die Regulationsorgane, die vorhanden sind. Das kann man per Regularien machen, das kann man per Gesetz machen. Jetzt ist immer die Frage natürlich, das Problem der Umsetzung, vor allen Dingen der internationalen Umsetzung, weil ja immer die Frage ist, wo werden jetzt dann die Daten gesammelt, wo werden sie verarbeitet, welches Recht gilt wo. Aber letztendlich kann man sicher über Regulation einiges erreichen. Wir haben ja sowas wie Fernmeldegesetz etc. pp. Und Daten dürfen auch nicht beliebig verwendet werden, zum Beispiel gibt es im deutschen Datenschutzrecht, gibt es die Zweckbindung und auch das Prinzip der Datensparsamkeit. Also es dürfen, wenn Daten erhoben werden, dürfen die auch nur zu dem Zweck genommen werden, zu dem man zugestimmt hat. Und es dürfen eigentlich auch nicht mehr Daten erhoben werden, als zur Erledigung der Aufgabe nötig ist. Wobei man da auch darauf hinweisen muss, dass natürlich immer diese Idee, mehr Daten ist gleich besser, in vielen Fällen schlicht auch nicht stimmt. Früher hat man so schön gesagt, wer viel misst, misst, misst. Man bekommt halt eine Menge an Dingen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Was man wirklich braucht, sind gute Fragen. Die Daten geben die Antworten nicht, wie gerne behauptet wird, von alleine.
Reinhard Heil, Philosoph am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Und jetzt Musik aus Kalifornien, Western Pacific sind es mit For You. Auch zum Runterladen unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Will we come once more? Will we come once more? I lie in bed looking at my picture frame of you, so can't help but think now. Oh, baby, how we've grown. You've been so distant, and I'm wanting my just a bit more. I wanna know you love me deep in your car. We've been out here playing tug of war, scuffed both our hands, callous, bruised and sore. Darling, all these games become a bore, and pulling love feels like such a chore. Shouldn't matter what was said before, if what was love at first could become once more. Come once more. I need you now more than ever before.
I know all that you've been asking for, but I can't give what was already yours.
Darling, maybe we don't float no more, and we're just waiting till we both just float ashore.
And if we end up at the ocean floor, I'll be there with you where we're sinking for.
Breitband. Medien und Meinungen.
Wir blicken zurück auf die Woche mit Tim Wiese. Und in dieser Woche gab es wie jedes Jahr im September die Apple-Präsentation in San Francisco. Und danach, wie immer, Ernüchterung und Häme.
Der neue Apple Pencil war nämlich für die Community bei Twitter ein gefundenes Fressen. Da hat man zum Beispiel daran erinnert, wie Steve Jobs einst über Stifte für Smartphones gelästert hat. Und andere unkten, dass jetzt wahrscheinlich Faber-Castell eine Copyright-Klage anstellt, Tim.
Ja, wobei einige Grafiker, die freuen sich wahrscheinlich über den Pencil, genau wie über das vergrößerte iPad, was vorgestellt worden ist. Sonst muss man aber sagen, nichts wirklich Neues aus dem Westen. Apple hat bestehende Produkte verbessert, vielleicht auch Ideen von anderen Herstellern dankbar aufgenommen und teilweise veredelt.
Kommen wir also zu den harten News, und die gibt es tatsächlich vom geplanten Datenschutzabkommen zwischen den USA und EU. Wie sehen die denn aus?
Ja, nach gerade einmal 4 Jahren Verhandlungen hat man sich auf Standards für den Austausch von Ermittlungsdaten geeinigt. Die EU-Justizkommissarin Věra Jourová spricht von strengen Auflagen. So dürften die Informationen nicht an Drittstaaten weitergegeben werden oder unnötig lange gespeichert werden. Sollte der Datenschutz missachtet werden, können EU-Bürger an Gerichten in den USA klagen. Das Abkommen hat aber wohl auch zur Folge, dass Passagierdaten automatisch an die amerikanischen Grenzkontrollen übermittelt werden, wenn man in die USA fliegt.
Der Datenaustausch erfolgt ja nur zur Verbrechensbekämpfung, das wird zumindest immer betont. Aber die Frage ist, wo verlaufen eigentlich die digitalen Ländergrenzen? Das wird möglicherweise ein Prozess zeigen, der in dieser Woche in den USA begonnen. begonnen hat, Tim. Worum geht's da?
Konkret um die E-Mails eines Microsoft-Kunden, die auf irischen Servern des Unternehmens gespeichert sind. Gegen den Mann wird in den USA wegen Drogenhandels ermittelt. Deshalb gibt es dort einen Durchsuchungsbeschluss, der die Herausgabe seiner E-Mails vorsieht. Dagegen wehrt sich Microsoft jetzt in dem Berufungsverfahren. Das Unternehmen, das sagt nämlich, US-Ermittler hätten kein Recht, einfach so auf Daten zuzugreifen, die in Europa gespeichert sind. Dafür müsste es erst einmal ein offizielles Rechtshilfeersuchen der USA an Irland geben.
Wir bleiben gespannt und werden berichten, was dabei rauskommt. Übermorgen startet hier in Deutschland ein neuer digitaler Zeitungskiosk, Blendle. Wie funktioniert der?
Ja, oft wird Blendle mit iTunes verglichen. Nur kaufe ich über das Portal keine Songs, sondern einzelne Artikel aus Magazinen wie dem Spiegel und Zeitungen wie der FAZ oder Zeitschriften wie Brigitte. Ich muss also nicht mal eine ganze Ausgabe erstehen, wenn ich mich nur für einzelne Themen interessiere. Das Portal, das kommt aus den Niederlanden und in den vergangenen Wochen, da lief ja in Deutschland schon so eine Testphase und erste Erkenntnis daraus hat die Zeit veröffentlicht und da hat sich wohl gezeigt, dass deutsche Leser lange Texte mögen. Besonders beliebt seien bei den Testnutzern Interviews, Analysen und Essays gewesen.
Zum Ende dieser Medien und Meinungen kommen wir zu einem Song, der in dieser Woche ein furioses Comeback gefeiert hat.
Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hass ist dein
Schrei nach Liebe, der 22 Jahre alte Song der Ärzte, ist plötzlich auf Platz 1 der deutschen Charts. Und da kann man nur sagen, Ziel erreicht, oder?
Ja, absolut. Denn hinter dem Charterfolg steckt die Aktion eines Musiklehrers. Der wollte ein Zeichen gegen Hass auf Flüchtlinge setzen und der Anti-Nazi-Song sollte zurück in die Charts und ins Radio. Deshalb hat der Lehrer über die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, dass möglichst viele den Song online kaufen und bei Radiosendern wünschen. Der Plan, der ist aufgegangen. Schrei nach Liebe steht an der Chartspitze. Die Ärzte, die wollen nun die Einnahmen aus den unerwarteten Songverkäufen der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl spenden. Apropos, alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt, höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Seitdem der Song wieder die Runde macht, wurde das Wort Attitüde bei Google 30 Mal öfter gesucht als sonst.
Siehst du, gegen Rassismus sein ist nicht nur gut, sondern bildet auch. Danke, Tim Wiese, alle Links auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Genau wie die der nächsten Netzmusik, die wir hier in der Sendung immer präsentieren. Der nächste Song kommt aus Großbritannien. Die Band heißt College, bezeichnet ihren Musikstil als intens Indie-Emo. Was das bedeuten soll, hören Sie jetzt selbst. Antique Hotel von College.
Breitbandbesprechung.
Wenn politische Themen in Medien und sozialen Netzwerken sichtbar werden, gibt es häufig Skepsis darüber, ob diese Präsenz in Medienkanälen auch eine Änderung der Gesellschaft bewirkt.
Einer der bekanntesten Kritiker war der mittlerweile verstorbene Netzwerktheoretiker Peter Kruse, dessen Einschätzung zur Occupy-Bewegung auch heute noch gilt.
Wir verbinden heute mit dem Internet, weil das Internet in der Lage ist, solche Agenda-Settings zu betreiben, eine große Hoffnung auf Lösung der Probleme. Und da müssen wir uns einfach klar machen, dass man zwar Massenbewegungen sehr schnell erzeugt und die auch störend sein können, sogar mächtig störend sein können, vielleicht sogar so störend, dass etablierte Machtstrukturen ins Nachdenken kommen. Aber zwischen dem Stören eines Systems und dem Erfinden einer neuen Lösung haben wir eine ziemliche Spannbreite. Das heißt, wenn wir an das Netz jetzt herangehen würden mit so einer Idee eines Global We, einer Gemeinschaft, die dann intelligente Lösungen erzeugt, dann wird schon wieder sehr, sehr schwer.
Nun ist seit einigen Wochen die Situation von Flüchtlingen in Europa und Deutschland ein eindringliches und fast omnipräsentes Thema in Medien und sozialen Netzwerken und scheint Änderungen zuzubringen. Zumindest ist in vielen Städten zu beobachten, wie sich Menschen online organisieren und Flüchtlingen helfen.
Ja, und auch die Politik gerät langsam aber sicher unter Druck, sich nicht nur zu äußern, sondern auch zu handeln. Aber wird die Aufmerksamkeit lang genug anhalten, um nachhaltige Änderungen in unserer Gesellschaft zu bewirken? Darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler und Philosophen Florian Sprenger gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, welche nachhaltigen Effekte soziale Netzwerke haben.
Also wenn wir uns soziale Medien angucken, sowas wie Facebook, Twitter oder auch die Medien oder die ganz konkreten Technologien, mit denen wir die benutzen, wie Smartphones, Computer mit Internetzugang, könnte man auf einer vielleicht zunächst ganz abstrakten Ebene festhalten, dass die dazu da sind, Verbindungen zwischen Menschen herzustellen. Dass sie also Menschen in Kontakt setzen, die vorher gar keinen Kontakt hatten und die vielleicht auch räumlich voneinander getrennt sind, die in verschiedenen Ländern leben, vielleicht auch verschiedene Sprachen sprechen. Und was wir jetzt in den letzten Jahren beobachten, was sozusagen mit dem arabischen Frühling, der ganz konkret mit dem Flüchtlingsproblem auch zusammenhängt, was da sozusagen begonnen hat, ist diese Art der Vernetzung von sehr vielen Menschen, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, zu so etwas, das wurde dann Schwärme genannt, oder es gab auch Phänomene von Smart Mobs, also von kollektiven Zusammenballungen von Menschen, die ganz spontan entstanden sind. Und sowas gewinnt immer mehr eine politische Dimension. Und ich glaube, was wir im Moment beobachten in Deutschland, kann man sozusagen in dieser Reihe einordnen. Und es gehört auch zu so einem Phänomen der Verbindung zwischen Menschen, die durch diese Medien hergestellt werden. Und diese Verbindungen sind aber natürlich sehr flüchtig. Das heißt, die werden immer nur spontan hergestellt zwischen Menschen, die sich nicht kennen. Also es gibt dann Facebook-Gruppen, die sich zum Beispiel der Aufgabe setzen, in Berlin an einem bestimmten Stadtteil Flüchtlingen zu helfen. Das sind aber sozusagen spontane Vergemeinschaftungen, die da stattfinden. Die können sich genauso schnell auch wieder auflösen. Die Nachhaltigkeit wäre dann einerseits auf der Ebene der Menschen, die damit wirklich zu tun haben, zu sehen. Das ist sozusagen die ganz konkrete politische Ebene. Man könnte natürlich auch fragen, inwieweit sich sozusagen an so einem Umgang mit diesen Medien durch die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, die jeder Einzelne gesammelt hat, auch eine andere Art des Umgangs damit ergibt, die vielleicht nicht mehr so ephemer und flüchtig ist, wie sie das bisher war.
Aber Sie würden schon sagen, dass das die Reihenfolge ist. Also ein Thema taucht in den Medien auf und verschwindet ja dort auch wieder. Und das findet dann seinen Nachhall in sozialen Netzwerken.
Ich glaube, dass es fast mittlerweile relativ stark voneinander entkoppelt ist, diese beiden Ebenen, auf welche Themen auftauchen. Also es kann sein, dass es so rum ist in einzelnen Fällen. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann aber auch, und das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich so, dass es auch Themen gibt, die in sozialen Medien auftauchen und in den Massenmedien gar nicht thematisiert werden. Oder umgekehrt, dass es Themen gibt, die in den Massenmedien auf die Agenda gesetzt werden und die dann wiederum gar keinen Nachhall finden. Wenn man sich anschaut, wie jetzt ganz konkret in der Flüchtlingssituation die politische Reaktion darauf war, dann war es ja schon so, dass sozusagen der politische Wille, die Flüchtlinge jetzt aufzunehmen und sozusagen die Grenzen temporär zu öffnen, dass der vielleicht auch eine Reaktion war auf eine bestimmte Offenheit oder auf ein bestimmtes Bedürfnis, das in sozialen Medien und dann eben auch in den Massenmedien geäußert wurde. Dass sozusagen verschiedene Ebenen sind, auf denen das stattfindet, die vielleicht sich ständig verschieben und wo man, glaube ich, keine wirkliche Hierarchie mehr ausmachen kann.
Ich würde nochmal bei der Nachhaltigkeit bleiben. Die Medien berichten bei Krisen ja heute fast monothematisch. Also jetzt sind es die Flüchtlinge, dann war es die Euro-Krise, der Ukraine-Konflikt. Inwieweit sind die klassischen Medien dadurch mitverantwortlich für die Wellen des Engagements, weil sich wirklich so ein Thema immer so hochschwappt?
Auf der Ebene der Setzung von Themen hat sich relativ wenig verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist sozusagen der Umgang mit diesen Themen und sozusagen auch die mediale Aufbereitung, die dann die Rezipienten dieser Medien vornehmen.
Ist nicht sozusagen auch Aufgabe vielleicht der Politik, so eine wichtige Information auch genau so aufzuarbeiten, dass sie genau diesen Effekt auch haben?
Auf jeden Fall wäre das eine Aufgabe. Die Frage ist, ob man sozusagen der Komplexität dieser Aufgabe gerecht werden kann, weil natürlich diese Netzwerke, gerade wenn sie dann noch in fremden Ländern sind und sich vor allem in fremden Sprachen abspielen, ob die nicht so komplex sind, dass man die gar nicht erreichen kann, weil die Pressesprecher der Politik sind auch einzelne Knoten in diesem Netzwerk und sie haben nicht mehr diese herausgehobene Position, die sie in einem Amphitheater hätten, dass sie sozusagen von allen gesehen werden, sondern sie sind ein einzelner Nutzer und sie sind nicht mehr als das. Und damit erreichen sie eben auch nur die gewissermaßen die Knoten sind, die in ihrer Nähe sind.
Der Medienwissenschaftler und Philosoph Florian Sprenger über soziale Netzwerke, Medien und die Nachhaltigkeit gesellschaftlicher Veränderungen, die damit erreicht werden können.
Hinter dem grammatikalisch nicht ganz korrekten Namen This Guy verbirgt sich Joe Saxby aus Brisbane in Australien und wir haben ihn gerade mit Coming Around gehört. Mehr fluffigen Elektropop von ihm gibt's hinter dem Link zur Netzmusik auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Am 13. Januar dieses Jahres, einem Dienstag, wird in Dresden der 20-jährige Khaled Idris Baray tot aufgefunden. Schnell wird klar, er wurde ermordet. Der aus Eritrea geflüchtete Mann wurde erstochen. Im Umfeld der Pegida-Demonstrationen und zunehmender Fremdenfeindlichkeit wird ein rassistischer Mord vermutet.
Doch dann gesteht ein Mitbewohner Hassan den Mord. Trotzdem bleiben viele Fragen ungeklärt. Fragen, die und denen sich unsere Kollegin Jenny Roth in unserer Serie Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht aus Eritrea stellt.
Nach fast 8 Monaten in der Untersuchungshaft war es in dieser Woche soweit, Hassan kommt vor Gericht. Bisher konnte sich unsere Reporterin kein Bild von ihm machen. Ihre Besuchserlaubnis für die U-Haft half ihr nicht weiter, da alles, was er ihr hätte erzählen können, gegen ihn hätte verwendet werden können.
Umso spannender ist es jetzt, was er vor Gericht sagen wird, wie er sich verhält und wer im Publikum sitzt. Diese Folge gibt einen Einblick in den ersten Verhandlungstag, der nicht nur zeigt, wie unklar die Fronten zwischen den Parteien verlaufen, sondern auch, dass die Sprachbarriere eine tatsächliche Mauer zwischen allen Beteiligten ist.
eröffnen die Verhandlung gegen Hassan Saleh wegen des Verdachts auf Totschlag an seine Mitbewohner Khaled Idris Baray am 12. Januar 2015 in Dresden. Anwesend sind Herr Saleh, der zertifizierte Dolmetscher Hamid Hassan, der Staatsanwalt...
Ganz schön wenig Leute im Saal. Immerhin waren 3000 Menschen bei der Solidaritätsdemo direkt nach dem Mord. Aber jetzt? 30? Davon ein Großteil Journalisten. Vorn in der Mitte die Richterin. Kinnlange graue Haare, die Brille auf der Nasenspitze. Neben ihr die Schöffen. Rechts der Staatsanwalt, der medizinische Gutachter und die Anwältin der Nebenklage. Links das Verteidigungsteam und Hassans Dolmetscher. In den Zuschauerreihen sitzen auf Hassans Seite eine Vertreterin der Opferhilfe und ein paar Aktivisten aus der linksgerichteten Szene. Sie haben einige Eritreer in ihre Mitte genommen. Andere Eritreer haben sich auf die andere Seite gesetzt. Als wüssten sie nicht, auf wessen Seite sie stehen sollen. Auf den hinteren Bänken drei Männer. Einer mit rasiertem Schädel, weißes Hemd, stumpfer Blick. Und der vierte, ein einschlägig bekannter NPD-Stadtrat. Diese Anspannung im Raum, kommt sie aus dieser Ecke? Warum sind diese Männer hier? Hassan. Zwei Polizeibeamte mit schwarzen Handschuhen führen ihn in den Raum. Er tastet sich wie ein Blinder nach vorn. Mit gefesselten Händen hält er einen grünen Schnellhefter vor sein Gesicht, um sich vor den Kameras zu schützen. Trägt einen schwarz-weißen Sweater, den er fest zugeschnürt hat. Die Kapuze über den Kopf gezogen. Jetzt sind die Kameras weg. Hassan nimmt die Mappe runter. Sein Blick bleibt gesenkt.
Dann fangen wir an mit den Personalien des Herrn Saleh. Geboren wann und wo?
Am 3. Mai 1988 im norderitreischen Nakfa.
Familienstand?
Ledig.
Haben Sie leibliche Kinder?
Nein.
Haben Sie einen Beruf erlernt?
Nein.
Dann darf ich den Staatsanwalt bitten, die Anklage zu verlesen.
Am 12. Januar 2015 verabreichte der Angeklagte seinem Landsmann und Mitbewohner Khaled Idris im Hinterhof des Anwesens Johannes-Paul-Thielmann-Straße 8 in Dresden nach einer zunächst verbalen, dann tätlichen Auseinandersetzung wegen Gestaltung von Haushaltsangelegenheiten, insbesondere der Nutzung der Waschmaschine, mit einem Küchenmesser, mit einer 15 cm langen und 1 cm breiten Klinge mindestens 4 massive Stiche in den Bereich der linken unteren Halsseite und der linken Brust, aber auch in die rechte obere Kopfhälfte. Hierbei war er sich im Klaren, dass er Khaled Idris tödliche Verletzungen beibringen könnte. Das nahm er billigend in Kauf. Khaled Idris erlebt einen in lebensgefährlicher Weise schwächenden Blutverlust. Gleichzeitig wurde durch den Blutstau, der sich durch die Stiche im Hals in der Luftröhre gebildet hatte, ein ebenfalls todesursächlich wirkender Erstickungsvorgang in Gang gesetzt.
Erstickungsvorgang in Gang gesetzt.
Der Angeklagte wird somit beschuldigt, einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein. Strafbar als Totschlag gemäß § 212 Absatz 1 Strafgesetzbuch.
Hassan sitzt einfach da, in sich gesackt. Der Dolmetscher spricht. Aber nimmt Hassan ihn wahr? Ist er überhaupt da? Gibt es für dieses Fachdeutsch eigentlich eine Entsprechung?
Es wird festgestellt, dass diese Anklage durch Beschluss der Kammer zur Hauptverhandlung zugelassen wurde. Herr Saleh, Sie selbst müssen sich zu dem Vorwurf nicht äußern. Auch nicht zu Ihrem bisherigen Lebensweg, wenn Sie das nicht möchten.
Jetzt hat die Verteidigung das Wort.
Am Montag, den 12.01.2015,
und stellt die ganze Anklage auf den Kopf,
zur Sprachschule und kam zwischen
zieht bisherige Aussagen in Zweifel,
nach Hause
stellt ihre Verwertbarkeit in Frage.
Danach stellt er fest, dass seine Wäsche aus der Waschmaschine
und präsentiert stattdessen eine ganz neue Fassung.
Er fragte Khaled, warum er die nasse Wäsche auf den Boden geworfen habe. Dieser antwortete nicht. Später forderte Khaled ihn auf, mit nach draußen zu kommen. So folgte er Khaled auf den Hinterhof, wo er eine sitzende Person auf einer Bank wahrnahm. Dann schlug Khaled ihm unvermittelt ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel und sich Schürfwunden zuzog. Das Opfer ließ nicht vom Angeklagten ab und versuchte, auf ihn einzuschlagen.
Khaled als Aggressor? Es gibt ja keinen, der Hassan widersprechen könnte. Der Zeuge ist tot.
Der Angeklagte fühlte sich stark bedrängt. Er tastete am hinteren Hosenbund von Khaled Idris einen Gegenstand, ergriff diesen und schlug mit diesem Gegenstand auf Khaled ein, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Kurz darauf ging Khaled zu Boden. Der Angeklagte drehte sich weg, lief über die Wiese immer weiter bis zu einer Sackgasse. Erst da nahm er wahr, dass er ein Messer in der Hand hielt.
Im Saal macht sich Unruhe breit. Hüsteln, flüstern. Hassan als Opfer, das sich verteidigt. Wie kommt es zu so gravierenden Unterschieden bei der Beschreibung von dem, was angeblich am Tatabend geschah? Und selbst wenn er das Messer nicht gesehen hat, spürt man das nicht, wenn man auf jemanden einsticht?
Er warf das Messer fort. Er erinnert sich nicht, ob nach rechts oder links. Er ging davon aus, dass Khaled verletzt worden war. Der Mann auf der Bank musste das Geschehen beobachtet haben und der Angeklagte nahm an, dass dieser den Notruf informieren werde. Der Angeklagte ist zutiefst bestürzt über das, was geschehen ist und bedauert den Tod von Khaled Idris, für den er bis heute keine Erklärung hat.
Das ist Ihre Erklärung, Herr Hassan Saleh.
Der Angeklagte nickt, kaum sichtbar.
Ja.
Draußen steht Jonas Indrias, Menschenrechtsaktivist. Er wurde von Khaleds Mutter beauftragt, eine Anwältin für die Nebenklage zu engagieren. Und ist einigermaßen konsterniert über das, was die Verteidigung vorbringt.
Der Tatverlauf, nur dass der ganz, ganz kleine Khaled, den größeren, viel, viel größeren und, Mensch in Schwitzkasten so lange hält, dass der andere nicht sich bewegen kann. Und noch das auch, dass er findet, irgendeinen Gegenstand von Khaleds Körper und mit diesem Gegenstand haut oder was weiß ich noch. Er wusste nicht, was das ist. Also das ist nicht glaubwürdig. Also für mich ist es ein Versuch, den Tatvorgang vorzutäuschen. Und das ist nicht akzeptabel von der Verteidigung.
Welche Version kennst du denn?
Die andere Version ist, dass er einfach, er hat die Messer von Khaled genommen und er hat damit gestochen. Er hat gesagt, er hat gestochen damit. Eigentlich die ganze Geschichte läuft sehr wohlwollend. Von allen Seiten. Und er wird nicht auf Mord geklagt, sondern auf Totschlag.
Wem soll man hier glauben? Ist hier etwas schiefgelaufen? Jonas Indrias ist jedenfalls nicht der Einzige, der immer noch alles für möglich hält.
Auf jeden Fall in 6 Tagen kann man keine echte, sorgfältige Verfahren machen. Also nach meiner Einschätzung, ich war ein paar Gerichtsverfahren dabei, auf keinen Fall wird es in 6 Verhandlungstagen sowas vorhanden sein. Wenn wir das durchziehen, ist eine Showprozess.
Prozessauftakt, das war die 5. Folge unserer Serie Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht aus Eritrea. Diese und alle bereits gesendeten Folgen finden Sie auf breitbank.deutschlandradiokultur.de. Und die nächste Folge heißt Endstation Dresden. Die können Sie heute hier im Deutschlandradio Kultur um 16.05 Uhr oder ab 16.05 Uhr in der Echtzeit hören.
Vorher wartet Sie aber im Anschluss an diese Sendung nach den Nachrichten Rang 1, das Theatermagazin, das heute von Susanne Burkhardt moderiert wird.
Wir verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik, die nochmal schön schwermütig herbstlich wird. Reek McMillan, der sich Aerocity nennt, hat dafür die passenden Zutaten versammelt, Klavier und Streicher.
Braucht es nur noch leichten Nebel und fallende Blätter und der Herbst, der Übergang vom Sommer zum Winter ist perfekt. Wir lassen Sie jetzt mit Passages von Aerocity allein.
Wir, das sind Markus Richter
und Vera Linz.
Und wir hauchen
Tschüss.